Ich glaube, das ist so ein Beruhigungsmechanismus oder das ist so ein Wunschtraum, den wir da gerade haben, um irgendwie noch hinterherzukommen und nicht in der völligen Bedeutungslosigkeit oder in dieser Sorge zu verschwinden, an der wir uns klammern. Ich bin mir da jetzt nicht mehr wirklich so ganz sicher, um es mal kurz zu sagen, ob es wirklich nur ein Werkzeug ist, ja.
Willkommen bei Wunderpanik. Dein Podcast zwischen Staunen und Stress und heute wieder mit einer ganz besonderen Gastfolge.
Wir freuen uns sehr auf Dr. Med. Alexandra Wittmer. Die ist nämlich Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie und ist auch Gründerin der Plattform Docs Digital. Mit ihrem Podcast beleuchtet sie digitale Tools und KI-Trends im Gesundheitswesen und vermittelt über das Docs Digital-Netzwerk Ärztinnen und Ärzte an Health-Tech-Unternehmen. Warum macht sie das? Damit gemeinsam Lösungen entwickelt werden können, die im Praxisalltag wirklich funktionieren. Vor 2 Monaten hat sie in einem Posting, das sagenhafte 500.000 Menschen erreicht hat, von einem besonderen Moment berichtet. Ein Patient hatte seine komplette Krankengeschichte von einer KI analysieren lassen, daraufhin Entscheidungen getroffen und wollte nur noch ein offizielles medizinisches Go von ihr. Wie verrückt sich das angefühlt hat und was das für die Arbeit von MedizinerInnen bedeutet, fragen wir sie heute bei Wunderpanik. Herzlich willkommen, Alexandra, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, auch von mir. Wie aufregend. Ich weiß noch, ich habe das retweetet und wusste gar nicht, dass Melanie dich auch schon entdeckt hatte. Und habe mich tierisch gefreut. Hallo.
Hallo. Und dann haben wir gesehen, dass die Bild-Zeitung es aufgegriffen hat und haben gedacht, ach du Heiliger, jetzt geht's aber richtig,
Bild am Sonntag.
Die Bild am Sonntag.
Ja, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Ich habe mich ja erst geweigert, ne? Ich habe erst gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich gehe in die Bild-Zeitung.
Ja, das ehrt dich sehr.
Und dann hat ihre Redakteurin zu mir gesagt, Sie können gar nichts machen, Frau Wittmer. Das ist frei im Internet zu lesen und das ist allgemein gut oder irgendwie sowas. Mhm. Entweder sie reden jetzt mit mir oder ich suche mir da was zusammen. Also ja, die haben das einfach abgedruckt, haben das einfach gescannt, ja, und einen Screenshot von meinem LinkedIn-Post gemacht.
Ja, du hast ziemlich hohe Wellen geschlagen, würde ich sagen, ne? Wenn man sich die Kommentarspalten mal durchgelesen hat. Also du hast es ja auf LinkedIn, das ist so ein Business-Netzwerk, gepostet und da gab es echt ein breites Echo, ne?
Ja, ich kann ja vielleicht nochmal so ein bisschen einsteigen, um was es da eigentlich ging und was, damit wir alle hier mitnehmen und man so auf einen Stand ist. Also ich bin natürlich als Mediziner, sonst würde ich diese auch nicht einen Podcast haben, sehr technologieaffin. Schon seit über 10 Jahren ist mir immer klar gewesen, die Medizin, so wie wir arbeiten, wird sich massiv wandeln, zum Glück, weil das, wie wir in den Praxen und Kliniken teilweise arbeiten und auch heute noch, da fühlt man sich, als ob man in ein Raumschiff steigt und wieder in die Vergangenheit zurückfliegt. Naja, gehen wir später vielleicht noch auf ein, aber ich bin da sehr affin und bin in der Praxis, wo ich in Teilzeit noch tätig bin, in der Ambulanz, in einer neuropsychiatrischen Ambulanz, gucke ich auch viel, was Patienten machen, achte sehr darauf, wie die auch mit Technologie umgehen. So. Und dann war das wirklich Freitagnachmittag, ich glaube, der letzte Patient. Und dann kam der da an und sagte zu mir, so wissen Sie, ich habe eigentlich schon alles entschieden. Ich möchte das Medikament, ich möchte diese Therapie haben und können wir nochmal diese Diagnostik machen? Ich will einfach nur noch Ihr Ja. Und dann ich so, hä, was ist denn jetzt los? Wie kommen Sie darauf? Naja, und dann holte er sein Handy raus und zeigte mir seinen customized, also seinen personalisierten GPT, den er entwickelt hatte und hatte wirklich seine Krankengeschichte aus den letzten 10 Jahren, man muss sagen geschwärzt, ja, das hat er zum Glück getan, dort eingefügt und hatte sehr intensiven Dialog geführt und ich saß da und ich weiß nicht, also es war so ein Moment, der war so ähnlich, wie ich als das erste Mal ins Internet gegangen bin, 1994, 95 oder sowas. Also so, wo ich merkte, okay, das war jetzt ein Schlüsselmoment, ja, oder als das iPhone kam oder jetzt, wo die KI dann endlich greifbar wurde für die Allgemeinheit und so. Und da dachte ich so, gut, das ist jetzt ein Schlüsselmoment für mich in der Medizin, der alles verändert, weil der hatte natürlich Daten, auf die ich nie Zugriff hatte, ja, weil unsere Systeme so wenig vernetzt sind, immer noch, dass ich gar nicht diese ganze Vorgeschichte hatte, Punkt eins. Und Punkt zwei, hätte ich niemals mit ihm, auch wenn er mir das in seinen Akten angebracht hätte. Es haben ja mal viele ärztliche Kollegen Angst davor, dass Patienten mit so dicken Aktenbergen ankommen und sagen, hier, gucken Sie mal, ja. Ich hätte das auch nie geschafft, in dieser Analyse, in dieser kurzen Zeit, mir das durchzusehen. Und ich war, also ich war wirklich sprachlos. Ich saß da so und dachte so, und jetzt? Ja, und dann dachte ich mir, was will er denn jetzt eigentlich von mir noch? So. Und da war mir klar, daraus muss ich einen Post machen. Ja. So. Also das war mir in dem nächsten Moment schon klar. Und das Kuriose ist, ich habe mich dann mit ihnen gesagt, ja, interessant, klingt erstmal plausibel, was sie da so alle sagen, aber wie kommen sie darauf? Und dann habe ich mich mit ihnen über sein Prompt unterhalten und nicht mehr über medizinische Dinge, sondern, und dann, wir haben ja nicht so viel Zeit, war auch die Zeit schon wieder um. Das heißt, unser Gespräch hatte sich völlig verändert und diese Idee, und das ist ja noch relativ modern, da habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, vom Shared Decision Making, dass man mit der Arzt und der Patient oder die Ärztin und Patientin zusammen zu einer gemeinsamen Entscheidung kommt. Ja? Auch wenn es nicht immer im Sinne des Arztes ist, ja, man denkt immer, jeder will alles haben und immer gesund werden, aber da gibt es viele Unterschiede und das ist etwas, was ich zum Beispiel noch zu Beginn meines Studiums nicht gelernt habe, vor über 20 Jahren, da war immer dieser medizinische oder ärztliche Paternalismus noch immer noch sehr im Gespräch. Und das ist zunehmend weniger geworden und der Trend geht immer mehr hin zur gemeinsamen Entscheidungsfindung. Aber der Patient hatte in Anführungsstrichen schon alleine entschieden, ohne mich. Naja, und
Er war schon in einem Shared Decision Making.
Ja, ja, genau. Er war im Shared Decision Making mit der KI gewesen und hat mich eigentlich so vor veränderte Tatsachen gestellt. Ich glaube, rein rechtlich, ne, ich glaube, da sind ja keine Ärzte darüber aufgeklärt, hätte ich gar nichts sagen dürfen dazu, gar nichts. Das ist ja wie so eine Art Zweitmeinung, ja, die da eingeholt wird. Und ich kann das auch in der Kürze der Zeit gar nicht beurteilen, das habe ich ihm auch gesagt. So, habe gesagt, Mensch, es klingt alles plausibel, können wir mal drüber sprechen. Letztendlich muss ich halt weiterhin die Verantwortung tragen. Ja, also ich trage die Verantwortung. Nicht das Gerät. Ne? So. Aber ich kann es gar nicht überblicken. Also ich habe überhaupt nicht die Möglichkeiten und die Tools, die ich brauche als Arzt, um auf dem gleichen Level zu sein und auch nicht die Zugänge. Und die EPA, die ja jetzt ab 1. Oktober verpflichtend ist.
Elektronische Patientenakte.
Ja. Die ist ein unfassbar wichtiger Schritt, aber hat auch noch nicht diese KI-Möglichkeiten integriert. Das muss unbedingt kommen und jeder, der hier zuhört und noch keine EPA aktiviert hat, bitte macht's. Wir brauchen das, um besser behandeln zu können.
Ja.
Aber ja, Punkt, er ging dann raus und ich war erstmal verwirrt und dann habe ich gedacht am Samstag, ach, ich mach mal vielleicht mal morgen Post und dachte so, meine Healthcare-Bubble, die interessiert das vielleicht schon mal, so was ich da erlebt habe. Und dann habe ich das am Sonntag so ganz, am Nachmittag ganz schnell da hingeschrieben, habe ein Selfie von mir gemacht und ja, und dann ging es ab und ich dachte so, Gott, was ist das denn jetzt? Es war wie so ein Wespennest, in das ich gestochen habe. Und wenn man sich mal die Kommentare anguckt, und gestern Abend kam wieder ein sehr interessanter Kommentar rein, da gibt es die zwei Seiten, einen, die sagen, oh Gott, das kann man doch nicht machen, wie könnt ihr eure Daten den Amerikanern alle so vor die Füße werfen? Ja? Und dann die anderen, die sagen, ja, mache ich auch die ganze Zeit, ich bin so gefrustet von diesen deutschen Krankenhaus, Gesundheitssystem, ich weiß gar nicht, ob ich es Gesundheitswesen nennen mag, aber ich bin so gefrustet, ich nutze das auf alle Fälle, weil keiner mir eine konstante Rückmeldung gibt. Die Ärzte sitzen da in ihren Silos, schrieb die gestern, und keiner redet miteinander. Und hier habe ich das erste Mal eine vernünftige Antwort bekommen. So, ich habe dem Patienten natürlich, nochmal, um darauf zurückzukommen, gesagt, Mensch, die KI, die kann halluzinieren, ihre Daten, ne, und so. Er so, ja, ja. Ich bin mir der Sache durchaus bewusst.
Interessant.
Er hat trotzdem getan. Also es war nicht so, dass das jemand war, ich meine, da muss man sich schon viel Mühe machen, sonst macht man es nicht. Ne? Das war schon jemand, der sich durchaus damit auseinandergesetzt hatte. Und naja, seitdem frage ich mich, was ist seitdem passiert? Ich habe jetzt natürlich unfassbar, also schon einige Vorträge und Anfragen bekommen, wo ich jetzt genau über dieses Thema und natürlich noch viel ausführlicher spreche, wohin geht diese Entwicklung eigentlich? Und das ist aber nicht erst seit diesem Post mein Thema, sondern grundsätzlich schon in den ganzen Jahren. Wie verändert sich die Arzt-Patienten-Beziehung in Einbezug von Technologie? Mhm. Es gab ja immer schon Wandel, aber der jetzige, der ist schon gigantisch. Und heute Nacht kam mir der neue Gedanke, alle sagen immer, ja, das ist ja nur ein Werkzeug. Wirklich?
Nein.
Ja, also kleine Story dazu. Ja, das habe ich erst gestern entdeckt. Meine 14-jährige Tochter, die bald 15 wird, geht nächstes Jahr nach Queensland ein. Highschool, ja, macht die. So, und ich habe Notebook LM für mich jetzt entdeckt.
Das haben wir
so, pass auf, habe ich ihren Motivationsschreiben auf Englisch reingemacht, ein PDF, 2 Seiten lang. Und habe gesagt, generiere ein Audio daraus. Mhm. Und dann habe ich ihr das gestern vorgespielt und dann waren dann plötzlich 2 KI-Stimmen, ein Mann und eine Frau. Mhm. Und die haben sich über ihr Motivationsschreiben auf einer Metaebene unterhalten und das reflektiert. Meine 14-jährige Tochter saß daneben und guckte mich an und sagte, Mama, das ist echt unheimlich. Mhm. Weil sie, das war nicht nur eine Zusammenfassung, sondern das war viel tiefer gehend.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass die Leute und auch die Ärzteschaft und die immer sagen, ja, wir sitzen im Driver Seat und die KI ist unser Co-Pilot, ja, und die begleitet uns. Ich glaube, das ist so ein Beruhigungsmechanismus oder das ist so ein Wunschtraum, den wir da gerade haben, um irgendwie noch hinterherzukommen und nicht in der völligen Bedeutungslosigkeit oder in dieser Sorge zu verschwinden, an der wir uns klammern. Ich bin mir da jetzt nicht mehr wirklich so ganz sicher, um es mal kurz zu sagen, ob es wirklich nur ein Werkzeug ist, ja. Ja, viel gesagt schon jetzt.
Ja, aber das ist schön. Ich hab 2, 3 Punkte aufgeschrieben, die mir sofort aufgefallen sind. Es klingt fast wie so ein Systemversagen, was so total sichtbar wird. Ich erkläre, bevor ich komplett das System kaputt rede. Du hast gesagt, diese fehlende Vernetzung, ne, auf der einen Seite. Da kommt jemand Fremdes rein und der hat sich da Gedanken gemacht, aber wo der vorher war, du hast keinen Einblick. Und dann dieses zweite, du hast keine Zeit eigentlich. Ne, und in diese Lücke trifft jetzt natürlich die KI ins Schwarze rein. Ja, und ich erkenne mich hier, oder wie sagt man, ich oute mich jetzt wieder mal. ich habe im Moment eine schwierige Situation persönlich, medizinisch. Und zwar geht es um meinen Zahn. Da ist man jetzt vielleicht noch nicht so, sie benutzt KI dafür, weil ist ja nur der Zahn und nicht die Psyche. Aber ich war auf Geschäftsreise in Hamburg, musste dort zu einem Zahnarzt, den ich nicht kannte. Da haben wir ein Röntgenbild gemacht. Dieses Röntgenbild habe ich im Nachgang dann mit ChatGPT besprochen. Dann habe ich dort genau das rausbekommen von ChatGPT, was der tolle Arzt mir gesagt hat, den ich übrigens ganz super fand und mich sehr gut beraten gefühlt habe. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ich will es nochmal verstehen. Und dann bin ich zu meinem Zahnarzt nach Hause, der viel mehr oldschool war als der in Hamburg. Ich bin wirklich also mit einem lachenden und weinenden Auge wieder nach Hause, weil ich auch gerne bei dem Zahnarzt geblieben wäre. Und habe dort dann auch mal gegengecheckt mit ChatGPT im selben Chat. Jetzt bin ich hier. Bin ich an der richtigen Stelle. Dann hat er mich sozusagen ein bisschen beruhigt und gesagt, ja, der, was der anbietet, das passt zu deinem Problem. Und dann wurde ich von meinem Zahnarzt zum Chirurgen wiederum geschickt und saß dann da. Und dann wurde ein riesen 3D-Bild und so weiter. Und dann wurde mir sehr viel erklärt, was jetzt passieren muss. Ich habe eine sehr komplizierte Situation, wo mehrere OPs, mehrere Eingriffe passieren. Ich muss Privatleistungen da auch selber zahlen. Und habe dann in der Tat auch nochmal gegengecheckt, ob die Optionen, die mir dort genannt wurden, ob die eben wirklich alle Optionen sind, die auf dem Tisch liegen oder jetzt eben nur der Blick des einen Arztes, der das eben ganz gut kann, was er mir angeboten hat. Und mich hat das sehr unterstützt. mit zwei Ärzten, auf jeden Fall, die ich nicht kannte, mit einem Thema, was mir in der Komplexität zu groß ist. Plus meinen Ängsten, die ich habe, weil mich das Thema auch seit 30 Jahren fast begleitet. Das heißt, ich habe aufgeschrieben, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle bekommen in diesem Prozess. Ich war nicht so, ne? Ich war nicht so alleine. Ich musste zu all diesen Terminen alleine gehen. Und ich hatte große, große Angst, weil es ein Trauma-Thema bei mir ist. Das heißt, ich war nicht alleine, erstens. Zweitens konnte ich mir jeden...
Du warst nicht alleine, weil du die KI dabei hattest.
Ja, weil ich eben auch empathische Rückmeldungen natürlich bekommen habe. Darüber sprechen wir gleich vielleicht noch. Mhm. Und das war das eine. Und das zweite, ich konnte mir halt jeden Schritt in einer Sprache erklären lassen, die ich in dem Moment brauchte. Nämlich in einem Fall, erklär es mir, als wäre ich 10 Jahre alt. Mhm. Ich verstehe es nicht. Was ist eine Schweinemembran? Mhm. Also, und das sind Momente, wo du dann auch merkst, vielleicht das Gegenüber hat nicht so viel Zeit. Du willst es dir nicht nochmal erklären lassen, weil du dich vielleicht auch schämst zu sagen, ich verstehe es nicht. Das sind alles so, um mich jetzt einfach in den Patienten mal reinzusetzen, zu versetzen, mit natürlich meinem Background, dass ich natürlich auch technisch KI seit 2 Jahren beibringe und da tief drin stecke, weiß, was es mit Halluzinationen auf sich hat, wie man das nehmen muss, wie man es hinterfragen muss, welche Quellen man vielleicht auch noch unbedingt braucht, um das zu verifizieren. Trotzdem käme mir nicht die Idee in dem Moment, das zu offenbaren. Also es kam mir nicht die Idee, jetzt dem Letzten in der Runde zu sagen, und schau mal, diesen Weg sind wir schon zusammen gegangen und hier ist noch der Bericht von ChatGPT und jetzt möchte ich deine Einschätzung. Also das finde ich ganz interessant, auch noch diesen Aspekt.
Weißt du, woher das kommt? Ich glaube, weil wir die letzten Jahre über bei Ärzten immer Schimpfe gekriegt haben, wenn wir gesagt haben, ich habe das mal gegoogelt. Das war ja die Höchststrafe, die man im Prinzip eigentlich kassieren konnte, wenn man das gesagt hat, ne? Googeln Sie bitte nicht, weil immer eigentlich so ein wohlgemeinter Satz an der Stelle auch, ne?
Mhm. Ja. Aber da habt ihr total recht, ne? Dieses Googeln. Also sagen wir mal so, ich habe das auch natürlich x-mal erlebt, wenn ein Patient zu mir kam. Ich habe das übrigens gegoogelt und wie Sie das immer gesagt haben, fällt bei den meisten Kollegen schon mal die Klappe so. Mhm. Das war aber auch nochmal anders. Da haben die Leute Schlagwörter angegeben, sind auf irgendwelche Webseiten gekommen. Das konnten gute oder schlechte sein, aber ja, das muss man sagen, da war die Ärzteschaft nicht so groß dran interessiert und die haben gesagt, hier, wir wissen es und wir haben da unsere besseren Quellen, unsere Studien und unsere Fachzugänge, verlassen Sie sich bitte darauf. Die Zeit ist vorbei, Punkt. Die Zeit ist einfach vorbei und es ist auch gut. Und was du da beschreibst, Katha, das ist ja auch eine Demokratisierung der Medizin, eine Transparenz, die plötzlich da ist, die unfassbar hilfreich ist. Und ich feiere jeden Patienten, der sich so intensiv damit auseinandersetzt. Und wie schön ist das, dass das jetzt in eine einfache Sprache übersetzt werden kann, wenn da Prozesse klarer werden, man sich sicherer fühlt. Das hat natürlich zur Folge, dass unsere ärztliche Rolle sich massiv verändert. Ja, wir sind hier nicht mehr der Wissende, es kommt nicht mehr aufs Wissen an. Mhm. Wir sind Digitallotsen, wir sind Begleiter, aber das hat, würde ich sagen, aus meiner Ärzteschaft, ich bin den allen sehr wohlgesonnen und ich schätze jeden sehr, der diesen Beruf ausübt heutzutage und auch da all seine Liebe reingibt und es ist schon ein besonderer Beruf, so, Punkt. Aber wir dürfen uns gerade stark verändern, wie wahrscheinlich alle, nachfragen und sagen, ach, interessant, Sie haben das gemacht, erzählen Sie doch mal, wie haben Sie es denn gemacht? Ich habe seit diesem Vorfall, und das ist nämlich das größte Problem gerade, die Ärzte sind nicht transparent, wenn sie KI nutzen und die Patienten sind es ebenso wenig. Ja. Das heißt, sie belügen sich, das ist jetzt zu übertrieben, aber sie unterschlagen Informationen. Und wie toll wäre es, wenn wir dann wenn beide Seiten offen es sagen und zu einem wirklich transparenten, offenen Gespräch kommen. Das hat dann eine ganz andere Ebene und das wäre wieder menschlich und das würde Vertrauen schaffen. Und das ist die Rolle. Aber da sind wir noch lange nicht, weil, und jetzt kommt's, ich habe vor 2 Monaten gefragt, was mache ich jetzt damit? Und ich habe schon immer seit 2-3 Jahren mache ich das jetzt, ich frage jeden meiner Neupatienten, wie sie digitale Medien nutzen. Also sind sie jemand, der eher liest, der hört, der sieht und welche Kanäle nutzen sie? Ist das jemand, der sich Gesundheitsinformationen immer noch bei Google holt? Ist das jemand, der YouTube-Videos schaut, der sich bei Instagram oder TikTok informiert über Gesundheit? Das macht einen riesen Unterschied, was ich denen auch an Informationen präsentiere und was ich ihm rate. So, und es bringt nichts, wenn ich einem Patienten irgendwas rate, der nur noch hört oder sieht. Dem brauche ich nichts mehr zum Lesen geben. Das heißt, also ich habe immer gefragt, was für Formate nutzen Sie? Wo beziehen Sie Gesundheitsinformationen oder beziehen Sie überhaupt Gesundheitsinformationen? Weil es gibt ja nun auch immer noch eine Gruppe an Menschen, die sagt, wissen Sie was? Sie machen das. Ich will da gar nichts mit zu tun haben. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr macht es mir Angst und ich will das gar nicht. Also nicht jeder will Transparenz und nicht jeder möchte diese Verantwortung übernehmen. Es gibt noch einen großen Teil an Patienten, die das gerne weiter an ihren Arzt abgeben wollen. Also ich finde es nicht gut, ja, aber das ist immer noch so sozialisiert. Lieber Doktor, mach das, du gibst mir die Pille, danach bin ich gesund und gehe wieder raus und rauche weiter und esse mal eine Haxe. Also es gibt einen Großteil der Bevölkerung, die auch die ganzen Risikofaktoren mit sich bringen, die das nicht interessiert. Leider ist noch immer so, weil denen die Gesundheitsinformationen nicht so aufbereitet sind, dass sie sie wirklich verstehen und übersetzen. Also, da haben wir beide Seiten. Und aber die Ärzteschaft ist noch nicht an dem Punkt, da direkt nachzufragen. Und ich habe seit diesem Termin, frage ich jetzt jeden Patienten, haben Sie in Vorbereitung für unser Gespräch eine KI benutzt?
Toll. Super.
Und diese Frage ist ein Game Changer.
Oh ja, glaube ich.
Weil jetzt rauskommt mittlerweile, dass jeder Zweite mir sagt, ja.
So. Schon mal besser als Google. Oder?
Also schon, wissen Sie, können wir es ruhig sagen, ne? Also damit ich weiß, wo wir stehen. Ja, was hat es denn Ihnen erzählt? So, und wir müssen davon wegkommen und ich glaube, das ist, also ich bin da ja noch auch noch ganz anders erzogen worden, als ich angefangen habe zu studieren. Der Patient kommt und ich bin der Erste, den er anspricht. So, früher hat man vielleicht mal so in dem Gesundheitslexikon von der Oma geblättert, von A bis Z, ja, wenn da eine Erkrankung beschrieben worden ist oder aus der
Alexandra, du wirst es nicht glauben, aber gestern beim Zahnarzt saß eine Frau, ich würde sagen, um die 59 und hatte ein dickes Lexikon auf den Schoß.
Wirklich?
Im Wartezimmer und hat sich schon mal eingegroovt auf das Gespräch. Ich mein's ernst.
Das ist ja verrückt.
Das war
ja.
Da du es gerade sagst, ja, es gibt sie noch.
Genau.
Ja. Ja. Warte, wir haben auch so ein Buch, aber über Kinderkrankheiten möchte ich an der Stelle sagen. Also ich glaube,
das. Ja, weil das war so der Klassiker, ne? Ja. Ich meine das war unter anderem auch mit einem, als ich ein kleines Mädchen war, hatte meine Mutter so ein auch Kinderkrankheitenbuch und da saß ich dann immer, fand das total spannend. Na gut, anderes Thema. Aber genau, also diese Frage stelle ich und also das heißt, wir sind in dieser wunderschönen Wort. Patienten-Journey nicht mehr am Anfang, sondern wir kommen irgendwo in der Mitte, werden wir dazu gerufen. Und das ist, glaube ich, einigen ist das schon bewusst, aber uns ist es noch nicht genug bewusst und wir beziehen es nicht in unsere Diagnostik, in unsere Therapie ausreichend mit ein. Und das sollten wir tun, ja, um weiter, das klingt komisch, eine wichtige Bedeutung zu haben. Ja, dann sagen immer alle, ja, aber die Empathie, ne? Ach,
Also
ChatGPT oder Gemini, die können so sympathisch mit mir sprechen. Oh,
ja. Ich würde gerne mal direkt in ein Beispiel und in einen Fall reingehen, um das mal klar zu machen, was du gerade sagst. Es ist gerade, als ob mir die Schuppen von den Augen fallen. Warum es so wichtig ist, dass ihr den Prozess entweder begleitet oder wiederum mitgenommen werdet, also auf dieser Wissensebene. Wir erleben jetzt langsam, jetzt haben wir alle irgendwie 2 Jahre ChatGPT und andere KI-Tools einfach so zur Hand, unsere Kinder auch, wenn sie schon ein Handy und Smartphone haben dürfen. Es reicht eine E-Mail-Adresse, um sich bei allem Möglichen anzumelden.
Ja.
oder einfach Google-Account, Facebook-Account, was auch immer. So. Und was wir jetzt zunehmend sehen, ist ja, dass Menschen, also auf der einen Seite ganz entspannt, sich gerne mit ChatGPT unterhalten, nicht so schlimm, aber ein ganz besonderer Fall, der jetzt dazu passt, ist der von Adam Rain. Aus der psychiatrischen Sichtweise. Ja?
Ja.
Der hat sich ja über Wochen und Monate jeden Tag mehrere Stunden, ich glaube, die Zahl war 4, mit ChatGPT unterhalten und ist irgendwie dann aus dem System gefallen. Hat man nicht mitbekommen, aber der hat sich, das haben wir auch schon öfter hier im Podcast angesprochen, der hat sich dann ChatGPT, genau, hat er sich anvertraut. ChatGPT ist sein Freund geworden und hat ihm dabei geholfen, diesen Suizid auch durchzuziehen. Über mehrere Monate diesen zu planen, auf Adam einzureden, wenn der gesagt hat, soll ich nicht doch vielleicht Mama und Papa mal sagen, wie es mir geht, sagt ChatGPT, nein, ich bin für dich da, ich helfe dir dabei. Also wir sprechen nicht von einem GPT, also einem gefeintunten Modell, wir sprechen auch nicht von einem extra KI-Tool, was dafür da ist, um eine romantische Beziehung oder sonst was zu führen. Wir sprechen von dem Alltagstool ChatGPT. Ja. Und erst im Laufe der Ermittlungen, ganz am Ende, als der junge Mann schon tot war und mal ins Handy geguckt wurde, um zu gucken, mit wem vielleicht chattet der bei WhatsApp, hat er eine neue Freundin oder irgendwas, ist erst dieser KI-Konsum aufgetaucht und erst dann, als es zu spät war, ist eben dieser, ja, dieser Prozess, in dem er sich vermeintlich dachte, ja, in gute Hände gegeben zu haben, wenn ich das jetzt mal so auf das, was du sagst, mir das jetzt mal vorstelle. Da hatte keiner Zugriff drauf. Da hatte niemand, und das ist wie mit dem Urheberrecht, es ist eine Maschine, die trägt keine Verantwortung. Das, was da produziert wird, gehört niemandem. Man kann nur OpenAI verklagen, was sie getan haben, aber die haben Gelder im Keller gehortet, um genau solche Fälle zu klären dann, wenn sowas passiert. Also Thema Gerechtigkeit.
Ja, hochgefährlich.
Ja, genau. Und das ist, also jetzt, wo ich dich jetzt dazu auch nochmal höre, das ist das, ne? Wir müssen irgendwie ja dafür sorgen, dass wir das mitbekommen oder dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, weil ich höre nicht raus, dass du grundsätzlich verteufelst, dass da was Neues ist, was mehr als ein Werkzeug auch
helfen kann. Es kommt immer auf den Kontext an, aber wie du sagst, du kannst es ja für alles Mögliche nutzen. Du kannst ja eine Präsentation erstellen lassen, das ist nicht schlimm, aber wenn es zu deinem einzigen Kontakt in der Außenwelt wird, wird es gefährlich und besonders im psychotherapeutischen Bereich, wo Leute, also schwer depressive Patienten, aber auch zum Beispiel schizophrene Patienten, die können in ihren Halluzinationen, also in den echten Halluzinationen,
in den eigenen
wirklich auch befeuert werden. Und deswegen finde ich die Aufklärung in diesem Fach absolut an allererster Stelle. Eigentlich muss jeder Patient, der jetzt stationär aufgenommen wird, jeder Arzt erstmal diese Frage stellen. So. Und dann Vertrauen schaffen und sagen Sie, nutzen Sie das. Ne? Es geht mir nicht darum, das hier zu verteufeln, sondern darüber aufzuklären. Auf den Stationen, in den Praxen muss mindestens eine Zeiteinheit oder mindestens 10 Minuten darüber gesprochen werden, was das auslösen kann. Dieses Beispiel, finde ich immer wieder erschreckend, aber auch wichtig, auch für andere, um ein Signal zu zeigen, was alles passieren kann und zu verstehen zu geben, das ist kein Therapeut und da ist es auch keine, es ist auch kein Medizinprodukt. Und das ist ja das Wichtige, was wir unterscheiden müssen in der Medizin. Wir brauchen ja immer zertifizierte Medizinprodukte, das heißt, wo der Datenschutzstandard hoch ist, die mit hohen regulatorischen Anforderungen an Produkten, die sind aber per se nicht so einfach verfügbar über einen Google-Account oder über Facebook, wo ich mich einloggen kann. Und deswegen habe ich auch einige Patienten, die auch sich auch im psychiatrischen, psychotherapeutischen Bereich regelmäßig mit KI-Tools unterhalten. Und ich sage denen offen und ehrlich, wissen Sie, in diesem Fall, ja, es gibt ja mittlerweile die Apps auf Rezept, diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Bitte machen Sie das aus den und den Gründen. Dahinter stecken Studien, dahinter steckt eine Regulatorik, dahinter steckt Datenschutz und dahinter steckt ein Therapieziel. Und das ist nicht einfach nur so ein Modell, was irgendwo dich hinleitet, ja, ohne Struktur. Das erkläre ich schon. Ich glaube, ich gehöre aber noch einer zu den wenigen, die das überhaupt erklären. Aber man muss auch sagen, die Patienten interessiert das auch und dann wiederum nur relativ herzlich wenig. Also es kommt immer darauf an. Es gibt manche, die haben dann sagen, oh, Datenschutz, ja, okay. Aber ich bin schockiert, wie wenig es dann Menschen doch interessiert, ob es ein echtes Medizinprodukt ist oder nicht, wenn es um einen Schmerz und um die Gesundheit geht, wenn es schnell gehen muss. Dann greifen sie auf das zurück, was sie bekommen. Und dann kann ich ihnen tausendmal erzählen, das ist ein Medizinprodukt. Und das ist auch gerade den Vorwurf, den ich an unser Gesundheitswesen und System mache. Den allen ist das schon längst bewusst. Ja? Wir hängen da extremst hinterher. Ja, wir Ärzte haben nicht Zugang zu diagnostischen KI-Tools. Da gibt es jetzt ein, zwei, die so langsam kommen. Sind die in den Kliniken, Praxen, in den Systemen integriert? Nein. Hm. Ja, das ist auf einem Level, das ist unglaublich. Also wir haben gar nicht diese Möglichkeiten und wir würden gerne auf diese Medizinprodukte zurückgreifen, therapeutisch und diagnostisch haben wir leider nicht. Das heißt, es ist ein unfassbares Ungleichgewicht. Ich würde sagen, die Patienten wissen teilweise in Anführungsstrichen dadurch sogar mehr, die KI nutzen, als das, was wir zur Verfügung zu stehen haben. Ja, es gibt klar auch Quellen, auch KI-Quellen, wo auch zum Beispiel Open Evidence, ja, das ist auch ein amerikanisches Tool, wo neueste Studien sind von großen, vom New England Journal of Medicine oder Mayo Clinic, ja, wo auch KI-generierte Inhalte für Ärzte erstellt werden. Ja, da haben wir Zugriff. Und aber letztendlich ist das alles noch in den Kinderschuhen im Vergleich zu dem, was wir eigentlich schon heute bräuchten.
Wer ist dafür verantwortlich, dass ihr das bekommt?
Also in erster Linie, da bin ich jetzt nicht so der Crack drin, aber ich würde sagen, die Politik, ne? Und natürlich auch die Gesetzesgeber, die sozusagen die Gesetze so schreiben, dass das machbar ist, ja.
Weil also, das Rennen zu verlieren, ne, ist natürlich, das Rennen zu verlieren im Sinne von, ist jetzt ChatGPT so viel schneller, erreicht erstmal alle und dann kommen wir und sagen, ach übrigens, ihr habt jetzt die ganze Zeit ChatGPT genutzt, ich hätte auch jetzt eine App auf Rezept für euch am Start, ist natürlich ein Rennen, was man eigentlich nur verlieren kann, weil es jeder auf dem Handy hat gerade, ne?
Genau, ja. Also ich habe selbst letzte Woche einen Podcast gemacht mit einem Geschäftsführer einer großen Arzt-Software-Firma und der sagte, wir stehen jetzt an diesem Scheidepunkt, wo wir entscheiden, findet Gesundheitsversorgung innerhalb unserer Regulatorik in Deutschland statt oder außerhalb? So, ne? Weil, wie er sagte, die Apple Health ist schon sowas wie eine EPA, ja? Fand ich eine interessante Aussage, wo ich denke, wir müssen echt Gas geben, um die richtige EPA zu nutzen. Und den Leuten ist das auch bewusst und die tun auch alles dafür. Aber diese Technologie überall miteinander zu verbinden, mit diesem Datenschutz, mit all diesen Anforderungen, also das ist, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie komplex das alles ist. Und wir arbeiten ja nicht erst seit gestern daran, sondern seit Jahren. Ich glaube schon, Ulla Schmidt, Anfang der 2000er, wollte schon die EPA haben und sie ist immer noch nicht da. Aber doch, ab heute.
Ja, genau, ab heute. Heute ist der 1.10. Und ich könnte live aus einem WhatsApp-Chat zitieren, den ich gestern mit Katha geführt habe, weil ich wollte nur eine Überweisung haben. Und es hätte so einfach sein können. Und ich hatte irgendwie einen Schrieb und bin einfach in die Praxis gelaufen und dachte, und jetzt kriege ich alles irgendwie. Und dann hieß es, nee, das muss ich jetzt einscannen. Dann müssen wir gucken, das haben wir auch gar nicht gekriegt von dem Arzt. Ach so, das ist gar nicht angekommen. Ja, jetzt müssen wir nochmal eine Rücksprache halten. Eine Überweisung können wir Ihnen jetzt nicht einfach ausstellen, so, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass sie ausgestellt werden muss. Dafür müssten Sie nochmal in das Online-Termin-Tool gucken. Ah, das ist aber gerade in der Pilotphase. So ein bisschen doof. Sie können wahrscheinlich keinen Termin buchen. Versuchen Sie das mal trotzdem. In dem Moment stieg bei mir schon so der Puls hoch und meine Nachricht an Katha, als ich rauskam, war, wenn die KI in die Praxis kriegen, schmeiße ich eine Runde. Ganz im Ernst. So, ne? Das wird noch dauern.
Und wenn das Tool nicht funktioniert, schicken Sie uns bitte eine Brieftaube.
Ja, es wäre ganz schön. Ich habe auch eine Wasserpost, hätte jetzt fast gesagt, losgehen.
Ist schon wieder dieser Moment, das ist schon wieder dieser Moment, wo ich merke, egal wo wir, egal mit wem wir sprechen, egal wo wir sind, egal was wir machen, KI hält uns so dreist den Spiegel vor. Ja, die zeigt total. Uns, guck mal, ich bin dein super Problemlöser, bin ich nicht shiny und toll? Und dann stehen wir da vor einem riesen Abgrund, blicken runter und gucken auf die letzten 20 Jahre und all die Probleme, die wir nicht zu Ende dekliniert haben, nicht zu Ende im Konsens mit irgendwelchen anderen Parteien zu Ende reguliert haben, Digitalgesetze, die fehlen. Es ist doch wirklich krass und es tut so weh, es schmerzt.
Ja. Es ist ein inneres Faxgerät, was in mir ansprengt, wenn ich darüber nachdenke.
Ein inneres Faxgerät?
Ja, das ist für mich immer so ein bisschen das, wo ich immer denke, alles klar, wir faxen noch, ja, okay.
Ja, wir faxen wirklich noch, ne?
Wir faxen noch, ja. Keine Faxen.
Ja. Macht man keine Faxen mehr.
Also das auch, ich meine, dass man auch immer noch, es gibt ja auch noch nicht die E-Überweisung, dass man immer noch zum Arzt fahren muss, um eine Überweisung abzuholen in Papierform, um sie zu einem anderen Arzt in Papierform zu bringen. Also, das macht mich wahnsinnig, ja.
Ich glaube aber, ich sehe da schon auf der Metaebene so ein paar Motive, ne? Das ist auch, wenn wir an die Lehrer denken und Lehrenden, die sind ja ähnlich wie Ärzte, ne? Das ist dieses Autorität verlieren, Angst davor, das Wissen zu teilen, ja, mein Klassenraum, meine Patientenakte. Das ist total spannend. Ich würde noch mal kurz eins zurückspringen, was du eben erzählt hast, weil ich glaube, dass das gesellschaftlich total relevant ist. Das, was du sagtest mit den Patienten, wie die abgeholt werden und wo die gerade stehen und so. Und ich finde, und dass die halt auch gewisse Sachen ablehnen, obwohl es das Richtige ist, vielleicht jetzt aus Studiensicht gut belegt ist, wie auch immer.
Ja.
Ich finde, das korreliert total mit all den anderen, in Anführungszeichen, negativen Themen, die wir gerade sehen, das korreliert mit diesem krassen ins Digitale gehen, Corona-Krise, ne? Wir sind viel mehr ins Digitale, wir konsumieren viel mehr knappe, kurz digitale Inhalte, also die auch vielleicht sogar Nähe suggerieren, ne? Ich bin dein Lieblingsinfluencer und ich sag dir jetzt, dass Sonnenblumenöl schlecht ist und das System ist das Problem. Ne? Also
Sonnenblumenöl
ist
schlecht?
Ach, Katha, was es nicht alles für crazy lange Reels gibt, die so plausibel erklärt werden und die, am Ende ist die weibliche Energie schuld, also auch das korreliert dann auch mit so einem spirituellen Aufkommen, eine Unsicherheiten groß, Menschen wollen an was glauben, an was festhalten und da ist Social Media ein echtes, ich hätte jetzt was Moloch gesagt, aber das hat ja gezogen und wir sehen ja, dass da so eine gewisse Ablehnung ans System stattfindet in vielen Teilen der Gesellschaft. Und dann, darüber denken gerade alle nach, egal wo, in NGOs, egal Leute, die sich in Anführungszeichen für gut halten und auf Regulierung setzen und auch, Demokratie im Blick haben und so weiter. Wie machen wir das? Wie halten wir da mit? Weil du hast es eben auch gesagt, Melanie, ne, dieses eigentlich, stehen wir in Konkurrenz und das Original ist in dem Fall, was man dann selber aufgesetzt hat, vielleicht besser. Wie holen wir ab? Was gibt es noch? Glaubst du, es braucht eine groß angelegte Kampagne, Alexandra? Wie kriegen wir die anderen, deine KollegInnen geschult? Wie kommen wir zur Vernetzung? Wie schaffen wir es, das alte Mindset des Wissensteilen aufzubrechen? Weißt du, es braucht ja mal so ein Gegenangebot.
Ich glaube, in diesem Fall sind die Patienten unsere Lehrer. Es kommt sozusagen von der Seite, was ja auch gut ist. Es gab das Buch ist jetzt, glaube ich, schon 7, 8 Jahre alt, von Eric Topol, einem bekannten US-Kardiologen, ein Buch, das hieß oder heißt The Patient Will See You. Der Patient wird dich sehen. Ja, das richtet sich an Ärzte, wo wirklich sehr deutlich wird, die Daten gehören dem Patienten. So, und also es wird eine Umkehr geben. Habe ich vor ein paar Jahren gelesen, fand ich hochspannend. Und ja, ich bin auch Therapeutin, aus Psychotherapeutin finde ich das hoch interessant, wie das die Kommunikation überhaupt das Verhältnis miteinander verändert. Ich glaube, die Patienten sind die ihren Ärzten was lehren.
Ich werde jetzt in 2 Wochen halte ich auf einem Patient Summit einen Vortrag, wo Patientenvertreter sich dafür interessieren, wie sie KI-Tools nutzen können. Und ich übernehme sozusagen die ärztliche Rolle oder die ärztliche Perspektive dort. Und eine meiner Kernaussagen wird sein, seid lieb und brav mit euren Ärzten und nehmt sie mit. Also seid milde mit ihnen, wenn sie erst nochmal vielleicht mit Gegenwehr reagieren oder mit Abwehr oder runterreden, weil sie einfach sich mit diesem Thema noch nicht ausreichend auseinandergesetzt haben und auch nicht wissen, was das für sie so bedeutet. Also ich glaube, und seid transparent. Seid transparent und sprecht darüber. Dafür braucht man auch wiederum Mut, seinem Arzt gegenüber das zu sagen. Ne? Also ich weiß nicht, meine Eltern, die sind immer noch zu Kreuze gekrochen vor meinen Lehrern. Ja.
Herr Doktor.
Ja, und, also vor, ja. Ja, also ja, genau. Ne? So als ich in der Grundschule war, meine Eltern, oh, deine Lehrerin und so weiter. Wenn ich überlege, wie ich in den letzten Jahren sehr vernünftig normal mit den Lehrern meiner Kinder kommuniziert habe, hat sich das verändert. Und ich glaube, da sind die Lehrer ein Stück weiter. Und ich glaube, auch die Patienten kommen da zunehmend hin. Wir müssen natürlich gucken auch immer, welche Patientengruppe, welche Erkrankung. Es gibt Patientengruppen, die sind sehr informiert, die sind sehr vorn dabei. Die Peergroups sind stark, die sind also wirklich sehr informiert. Und dann gibt es die, und ich gehöre wahrscheinlich eher zu denjenigen, die eher schwieriger ist, die noch nicht so vorne damit dabei sind, die verlassen sich dann doch lieber immer noch auf Herrn oder Frau Doktor. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass es von der Seite kommt. So, ja. Und auf der anderen Seite, ja, Kampagnen. Ich meine, es gibt schon eine Gruppe an Ärzten, die das, was ich hier mache, dem folgt und zuhört und durchaus schon merken, okay, so geht es irgendwie nicht weiter. Es ist aber immer noch verhältnismäßig eine kleine Gruppe, weil wir aber auch in einem Umfeld in den Kliniken und Praxen sind, das von anno 1860 teilweise ist. Und das hat aber auch viel mit, nicht nur mit der Technologie zu tun, die wir dort nicht zur Verfügung stehen haben, sondern auch mit der Kultur, wie wir erzogen worden sind, wie wir sozialisiert worden sind, wie ich erlebt habe noch, dass der Chefarzt vorne weggeht und wenn ich was gesagt habe, was nicht passte, er mich angeraunzt hat. Und das gibt es heute immer noch. Ja. Ja. Gleichbehandlung, Gleichberechtigung in der Medizin, schwieriges Thema, ist sicherlich besser als noch vor 12, 13 Jahren, ja, wo ich mir gesagt wurde, wie sie wollen Oberarztstelle haben. Damals war ich alleinerziehend gewesen mit 2 Kindern. Nö, kriegen sie nicht, ja. An solche, also da ist noch viel
Filz.
Ja. Kulturthema. Also ja. Um da zurückzukommen, Katja, es gibt nicht die eine Antwort, aber ich glaube, die Patienten werden die Treiber sein. Die Patienten sind die Treiber, ja.
Nachfrage, Angebot. Auch an der
Stelle. Ja,
so ein
absolut.
Bisschen kapitalistisch, ne?
Also ja, genau. Und man muss sagen, auch diese ganzen, da beschweren sich immer die Ärzte und Ärztekammern, KVN und so weiter, auch zu Recht, ich kann sie verstehen. Ja, dieser zweite sekundäre Gesundheitsmarkt, wo Plattformen entstehen, wo die Leute einfach ganz schnell digital ihre Lösungen bekommen, ja. Jetzt habe ich gestern, meine Augenbrauen zupfen, da waren da so Flyer, da lagen so Flyer rum, dass sie jetzt, da hat diese Firma, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, jetzt eine Erweiterung um ein Medical-Angebot gehabt. Jetzt kannst du einfach ganz schnell so auf, so wie du sonst deine Augenbrauen-Termine zupfen buchst, kannst du dir jetzt Botox, Hyaluron und so weiter genauso on demand buchen.
Oh, ich kann das noch toppen.
Meine Güte.
Drogeriemarkt, ich nenne jetzt nicht die Marke, bietet jetzt Medical Supply an und zwar Blutuntersuchung. Du kannst jetzt in deinem Drogeriemarkt
das wusste ich auch noch nicht.
Ein Blutbild machen lassen.
Ja, genau. Aber ja, genau. Und dann, also und dann auch.
Der Markt ändert sich
total,
richtig krass.
Ja.
Ne?
Und dann die Apotheken kommen ja jetzt auch noch mit dazu, was die Ärzteschaft auch sehr richtig wütend macht, weil dann werden da die Angebote gemacht, jetzt hast du ein Blutbild zum Beispiel, jetzt aus der Drogerie oder aus der Apotheke. So, und dann kommt jetzt irgendwas bei raus. Und nu? Der Apotheker kann das nicht einordnen und der Patient in der Drogerie oder die an der Kasse, die gibt es ja auch bald nicht mehr, oder gibt es ja auch nur noch dann die Selbstscanner, die können auch nicht das einordnen, ja, wenn da alles gut ist, ist ja fein, aber was ist, wenn es nicht der Fall ist, ja, dann stehst du da und hast Panik und da, es ist schwierig, aber die Idee zu haben, wir können das Rad zurückdrehen und das wird nicht mehr so sein, das können wir vergessen.
Das System ist noch nicht, ist einfach nicht drauf vorbereitet.
Nein, es ist nicht drauf, nein, ist es nicht. Und ich ja, also die Treiber sind die Patienten und die Treiber, die KI ist ein unfassbarer Treiber der Veränderung unseres Gesundheitswesens, was ich ja auch gut finde, ne? Also, aber es hat halt zwei Seiten, ja.
Zwei Seiten, gutes Stichwort. Mhm. Thema Transparenz. Nutzt du KI für gewisse Situationen in deinem beruflichen Kontext?
Ja, ich nutze auch KI, und zwar bei der Frage nach Medikamenteninteraktion. Mhm. Also ich habe keinen Zugriff auf Tools, die mir Interaktionen von vielen Medikamenten bescheren.
Kann ich Ibuprofen und Paracetamol zusammen?
Ja, so ungefähr, mal so ganz banal. Schwierig? So ganz banal, ja. Also es gibt zwar schon so ein paar Möglichkeiten, wo man das eintippen kann, dass man dann eingibt, was weiß ich, ein Antidepressivum mit einem bestimmten Blutdruckmedikament oder Blutdrucksenker. Das ist ja noch mal relativ simpel, das weiß man noch. Aber es gibt ja auch Leute, die sind multimorbide und die haben sehr, sehr viele Erkrankungen. Und da mache ich es dann so, wenn es mir dann zu viel wird, dann gebe ich dann noch mehr ein. Dann sage ich zum Beispiel, hallo, es ist eine 54-jährige Patient mit Vorgeschichte Hypertonus, der und der Diagnose. Hat gerade die Medikation, kannst du mir noch mal was zu den Wechselwirkungen, Interaktionen sagen? Wie könnten wir das ein- oder ausschleichen und am besten miteinander umstellen? Das ging vorher nicht. So. Mhm. Und da hole ich mir immer noch Feedback. Ich habe Ideen dazu, aber ich habe auch schon einiges darüber gelernt.
So. Ja, spannend. Und hast du da nicht auch wiederum Angst vor Halluzinationen? Wie checkst du das dagegen?
Es gibt ja, wie gesagt, dieses Open Evidence, ja, da sind auch Empfehlungen drin. Also was ich mache, ich nutze sozusagen freie KI-Tools mit diesen Open Evidence, wo Medikationsempfehlungen sind. Und da sehe ich ja, was da steht.
Ja, so, ja. Danke dir. Ja, super, ja, super spannend.
Also das ist unfassbar hilfreich und was halt auch viele tun, und das ist ja auch ein Thema, was in der Medizin groß diskutiert wird, das Thema der Schatten-KI.
Ja, nicht nur in der Medizin wird das diskutiert, auch in jedem Unternehmen, in dem wir unterwegs sind.
Ja, genau.
Schatten-KI, vielleicht ganz kurz nur zur Erklärung. Mhm. Schatten-KI ist, wenn man eigentlich von Unternehmensseite her nicht eine KI sozusagen freigegeben hat für die Verwendung, sondern jeder in der Hosentasche seine eigene KI benutzt und damit.
Ja, genau, aber da sieht man doch mal die Not der Leute. Das ist doch echt, also da muss man sich doch mal, ja, und dann fangen aber auch wieder Unternehmen an, eigene KIs zu bauen, aber der Benchmark ist halt immer das, ja, was da auf dem Markt, es ist immer besser. Also deswegen habe ich auch schon gehört, dass man das gar nicht machen sollte, als Unternehmen auf die Idee kommen, da irgendwas Eigenes da zusammenzubasteln. Ja,
genau, das ist der Moment, wo wir ins Spiel kommen. Hey, Katha Bellamy, warum benutzen die unsere Company-Name XKI nicht.
Ja, ja, weil das andere ist dann doch schöner. Nein, genau, das ist, da ist es unfassbar hilfreich. Und Schatten-KI, genau, ist, ich würde behaupten, ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen, aber ich würde fast behaupten, dass fast jeder Arzt, wenn er nicht die Tool-Möglichkeiten hat, also, oder sehr, sehr viele ihre Arztbriefe mittlerweile diktieren. Mhm. So. Also, weil da ist es Dokumentation, da geht es jetzt um Dokumentationserleichterung. Und es gibt aber auch, das muss ich dazu sagen, es gibt schon KI-Arzt-Dokumentationstools und es kommen auch immer mehr und es gibt auch immer mehr Möglichkeiten. Das kostet halt alles natürlich wieder Geld, dass die KI während des Arzt-Patienten-Gespräches mit zuhört. Finde ich auch eine hochspannende Sache, wenn der Patient dem zustimmt. Das heißt, der Arzt kann endlich oder die Ärztin kann endlich mal wieder den Patienten angucken und muss nicht auf dem Bildschirm starren und muss nicht nebenbei mittippen oder mitschreiben, was ich fantastisch gut finde. Die speichern auch die Texte nicht. Das wird dann kurz zusammengefasst in den jeweiligen Brief. Und das ist eine Arbeitserleichterung, die ist so viel wert. die ist so viel wert. Und ich glaube, wir werden in 1-2 Jahren uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass wir überhaupt noch mal selbst irgendwie getippt haben, geschrieben haben oder sonst was, ja. Und das wird absoluter Standard sein.
Du hast gerade gesagt, das kostet alles, ne? Und das interessiert mich mal. Gibt es in also so wie du das wahrnimmst, du gehst ja auch in Kliniken, du sprichst viel mit Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Gibt es Budget für KI-Innovation auf irgendeine Art und Weise? Ich meine, gibt es irgendwie einen Topf?
Mhm. Oh, also soweit ich weiß, nein. Also die Kliniken, die haben alle sowieso kein Geld und schreiben rote Zahlen. Ja, da geht es ja momentan eher darum, welche Klinik lassen wir auf und welche schließen wir auf welchem Dorf. Und das geht auch hochemotional und politisch daher. Und auf der anderen Seite, die Kollegen in den Praxen, die haben kein extra Budget, ne? Die müssen das, und das tun viele, angefangen schon von der Haftpflichtversicherung, die für viele Arztberufe sehr hoch ist, zahlen die aus ihren privaten Taschen. Also die zahlen einfach drauf. Es gibt kein Budget von irgendjemandem für technologische Lösungen. Es wäre gut, wenn wir das hätten.
Aber so ein Digitalpaket, wie die Schulen bekommen haben, ne? Wenn man das für den medizinischen Bereich hätte, das wäre doch eigentlich total super.
Ja, also gerne her damit, ne? Nee, nein, das gibt es nicht. Und es gibt aber, wenn man da so auf den Markt guckt, es gibt Kliniken, die sind da deutlich weiter als andere. Und woran es letztendlich liegt, ob es jetzt am Budget liegt oder an den Köpfen, die da oben sitzen, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus vielen Dingen, die da zusammenkommen, ne? Aber ich habe vor kurzem mal eine Umfrage gemacht bei LinkedIn. Kann mir jemand eine Klinik sagen, die AI first denkt, die ein AI-Officer schon integriert hat?
Ja.
Ich glaube, 95% haben gesagt nein. Und 5% und mit den 2 Kliniken haben gesagt, ja, wir haben jetzt angefangen, uns da so ein bisschen mit zu befassen.
Aber wir kommen aus Holland.
ja, wir kommen aus Holland. Klinik, ja, die eine ist dicht an Holland und die andere ist, aber die wollte ich nochmal zu mir im Podcast einladen, ja, sehr die gut. beiden ärztlichen Kollegen, weil was die da jetzt machen, weil diese, ich meine, AI-Officer, ich weiß nicht, ob es das braucht oder so, aber ich glaube schon, aber das hat sich noch keine Klinik auf die Fahne geschrieben, dass die DNA in jeglichem Prozess, in jeglichem Schritt KI-getrieben ist und das miteinander vernetzt ist, jetzt nicht nur im Arzt-Patienten, sondern auch mit der Pflege, alles. Ja, und dann auf der anderen Seite wird immer mehr Geld in das, was nicht mehr da ist, von Frau von unserer Gesundheit, Frau Warnke, ins Gesundheitssystem geschoben, was wir eigentlich gar nicht mehr haben. Und woran liegt das? Wir haben einfach so schlechte Prozesse, so viele Doppeluntersuchungen und all diese Dinge. Und dann gleichzeitig heißt es, wir haben kein Geld mehr, wir müssen die Krankenkassenbeiträge nochmal erhöhen. Und übrigens, jetzt fällt nochmal die Pflegestufe 1 weg. Ja, das sind so Hauruck-Aktionen in der kompletten Not, was alles nicht notwendig wäre, wenn wir bessere Prozesse hätten, die da vernetzter sind. Und da würde die KI unfassbar helfen. Ja.
Alexandra, was macht dich zuversichtlich?
Jetzt klang das alles so.
Aber das ist also, wir bauen jetzt eine Auffahrt. Du hast ja auch noch ein ganz tolles, ich wundere mich über gar nichts mehr mitgebracht. Aber was macht dich, du blühst ja trotzdem und hast ja Bock auf deinen Job. Was macht dich zuversichtlich?
Ach, weißt du, ich glaube, jeder Arzt oder jede Ärztin, die Frage ist, warum hat man Medizin studiert? Und ich habe Medizin studiert, weil ich ganz banal Menschen helfen wollte. Und ich hatte damals, als ich ein Teenie war, ganz verblümte Vorstellungen, was ich als Arzt tun würde. Und vieles davon ist danach gar nicht so eingetreten. Und mir ging es um die Menschen und mir ging es nicht darum, viel zu dokumentieren. Und es gab Zeiten, wo ich mich nur als Maschine an so einem Fließband gefühlt habe, um die Leute abzufrühstücken und von einem zum nächsten zu kommen. Als ich dann so 26 war, habe ich dann ein Buch gelesen über Arzt-Patienten-Beziehungen und wie wir das herstellen können. Mhm. Und dann habe ich damals angefangen, meinen Patienten bei der Visite immer mich kurz zu ihnen zu setzen oder kurz ihren Arm zu berühren. Und habe viel da ausgetestet und tue das halt auch immer noch. Was macht mich denn jetzt aus im Unterschied zu der KI? Diese Frage stelle ich mir immer, wenn ich meine Patienten jetzt sehe. Was macht es jetzt eigentlich aus? Und ich bin ein großer Kommunikationsfreund. Ich liebe das Gespräch, die Auseinandersetzung. Ich finde Therapie spannend und wie sich das verändert mit der Technologie. Und was mich zuversichtlich macht, ist das, was mein ursprünglicher Wunsch war, wieder mehr Gewicht bekommt. Ja. Dass ich wieder mehr spüren kann und vielleicht auf einer neuen Ebene diese Menschen begegne, wenn ich viele Dinge automatisiert vorliegen habe und nicht mehr, bevor ein Patient reinkommt, erstmal 20 Arztbriefe durch PDFs durchklicken muss, um mich zu erinnern, was war, sondern dass ich kurz in meine Akte gucke und die KI mir schon gesagt hat, übrigens, das ist Frau Müller, die war in diesem Jahr dreimal da, guck mal, ihre Laborwerte vom so und so vielten, da war irgendwie das Kalium viel zu niedrig und hier sollten wir noch mal da und da schauen.
Und ihr Hund Fifi ist gestorben.
Und ihr Hund Fifi ist gestorben und Geburtstag hatte sie auch gestern. Ja, also Geburtstag, das wird sogar schon angezeigt. Wenn ein Patient Geburtstag hat, dann kriege ich eine Erinnerung.
Ich danke dir so, dass du da in das Warum gegangen bist. Ich glaube, das ist so der Schlüssel.
Ja.
Da haben wir angefangen mit Schlüsselmoment bei dir, aber das Warum ist ja der Schlüssel, wie wir einen Weg finden zu dem Ziel.
Genau, und also im Endeffekt ist es eine Beziehungsarbeit und diese sprechende Medizin wurde in den letzten 30, 40 Jahren erstens nicht honoriert, nicht gesehen, nicht gewertschätzt. Die sprechende Medizin ist alles, ja. Es wird nicht mehr lange dauern, da werden Ärzte, Avatarärzte vorne an die Rezeption setzen und die werden dann sprechen dann. Und da werden die klassischen Institutionen aufmeckern, oh, das können Sie doch nicht machen, wie können Sie nur. Und ich glaube dann, erst in diesem Moment, wenn Avatarärzte, Abbilder, so eine Art digitaler Zwilling von mir da sitzt, dann wird allen erst wirklich bewusst, was das menschliche Gespräch ausmacht. Und für mich ist nach wie vor in der Praxis jetzt, das klingt gleich ein bisschen kitschig, aber ich gebe meinen Patienten immer noch, obwohl das liegt aber auch in dem System, wir haben immer noch so Blöcke, wo man den Termin einträgt, so mit Datum und so. Ich mache das immer noch. Ich hätte es gerne anders, aber es ist jetzt halt noch so. Aber ich nutze es. Und dann mache ich aber eine Sache. Ich male jeden immer ein Smiley drauf. Oder schreibe einen Satz
damit
dazu.
Damit hättest du mich sofort.
Und ich glaube manchmal, das ist eigentlich das Wichtigste in den paar Minuten, wo ich die Leute sehe.
Ja, und das suggeriert, wir kriegen das zusammen hin.
Ja, und ihr erzählt mir dann auch immer, wissen Sie, ich hänge dann immer den Zettel an meinen Kühlschrank.
Das können, glaube ich, sehr wenige Ärzte und Ärztinnen von sich sagen, dass die Patienten begeistert sowas aufnehmen.
Ja, aber wir brauchen einfach mehr Liebe.
Ja mehr total.
Ausgedrückte Liebe. Du hast ich wundere mich über gar nichts mehr mitgebracht. Da freuen wir uns jetzt sehr.
Auch ein Thema, wo ich noch nicht endgültig eine Meinung zu habe, aber ich sehr spannend finde, ich habe einen Bericht aus der Tagesschau für euch mitgebracht. Es gab mal eine Reportage und die ist sicherlich auch noch sichtbar in der Mediathek, wo ein Mann, der an Krebs erkrankt war, ganz viele Audios aufgenommen hat, wurde dann eine KI gegeben und die wurde damit gefüttert, um sozusagen ein Avatar von diesem Mann herzustellen, damit seine Frau sich über seinen Tod hinaus mit ihnen unterhalten kann und mit ihm ins Gespräch gehen kann. In der Psychotherapie war das häufig Thema, weil häufig Patienten Schuldgefühle haben gegenüber Verstorbenen und es gibt verschiedene Techniken durch Imaginationstechniken, durch Stuhldialoge, dass man sozusagen die Verstorbenen wieder in den Raum holt und mit denen in Dialog geht. Das braucht intensive therapeutische Vorbereitung. Das ist wirklich ein heikles Thema, was aber, wenn man das gut kann und damit den Patienten eine vertrauensvolle Beziehung hat, das auch macht. Ich glaube, die Firmen, die Material von sterbenden Menschen oder auch zum Beispiel unsere ganzen WhatsApp-Sprachnachrichten, WhatsApp-Chats, was für ein Fundus an Persönlichkeit, werden von Firmen, ich glaube, die werden aus dem Boden sprießen wie sonst was und werden das nach dem Tod oder wenn Leute verstorben sind, vermarkten. Und das sehe ich als momentan noch sehr spooky an, aber auch hochinteressant. Weil wenn derjenige, der stirbt, damit einverstanden ist, okay, aber wie ist dann so der Trauerprozess und wann stirbt er dann ein zweites Mal?
Ja.
Ja, also stellt man das dann irgendwann ab, wann ist denn dann eigentlich Schluss? Aber ich glaube, es wird trotzdem kommen. Ich weiß auch von einer Frau aus Japan, da ist ihre Tochter, ihr Kind an einem, ich glaube, bei einem Autounfall verstorben. Und die haben sie auch nochmal zurückgeholt in Form eines Avatars, dieses Kind, damit diese Frau da loslassen kann. Also das muss alles forschungstechnisch sehr intensiv und gut begleitet werden. Aber unabhängig davon, was wieder offiziell erlaubt sein wird, werden die Menschen das machen, was möglich ist. Ja? Ja. Sie werden sich davon nicht aufhalten lassen. Und ich bin gespannt, wohin diese Entwicklung geht. Dass es natürlich auch die Therapie massiv verändern wird. Aber wie wir auch mit Verstorbenen umgehen, mal sehen. Mein Vater ist so ein großer Fan von, der ist, wie nennt sich das, Ahnenforschung macht er. Und der hat so Bilder von unseren Vorfahren, also die so 150 Jahre sind oder 100 Jahre alt sind. Der macht das manchmal. Der gibt es auch schon so Ahnenforschungsplattformen. Da gibst du das Foto rein und dann fangen deine Ahnen an zu sprechen. Ja, dann haben die auch schon Bewegung und reden mit dir plötzlich.
Vielleicht ist das auch okay, wenn die, wie beim Urheberrecht, ne? Wenn die 80 Jahre tot sind, dann darfst du es machen.
Also, ja,
vielleicht genau. Ist das so.
Ich finde, man müsste das unterschreiben, aber wenn plötzlich jemand mit einem Autounfall, keine Ahnung, verstirbt und dann hast du aber noch aus den letzten 10 Jahren den kompletten Chatverlauf von dieser Person plus x Hunderte von Audios.
Ich glaube, das ist. Also meine Meinung stand heute, ich find's nicht gut, weil wir jetzt schon sehen, dass in nicht existente Personen, also nicht irgendwelche KI-Zwillinge, Gott, Geister oder irgendwas anderes reininterpretiert wird, LiebespartnerInnen. Also Das Menschen haben jetzt schon Schwierigkeiten zu unterscheiden zwischen KI und echten Wesen, wie auch immer. Ja. Wie ist das dann mit Freund, der tot ist.
Okay, das ist jetzt vielleicht.
Du willst ja deinen Ex-Freund erhalten immer.
Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist voll tröstlich. Und jetzt kommt ihr mit so einer Nummer. Das könnt ihr doch nicht.
Ich, also gerade heute, 1.10.2025, bin ich dagegen. Stand.
Ja. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen positiv. Ich fände es für einen selber, ich fände es irgendwie tröstlich. Also irgendwie. Keiner möchte ja so ganz verschwinden. Ne? Das ist ja der Grund, weswegen Menschen zum Beispiel auch Kunst schaffen.
Ja, oder Tagebücher schreiben.
Oder Tagebücher schreiben. Es ist ja irgendwo so ein innerer Wunsch, dass irgendwas bleibt. So. Aber ich möchte nicht in 200 Jahren zur aktuellen Weltgeschichte befragt werden. Ich mit meinem jetzt stehen gebliebenen Ich. Ne? So, weil dann sage ich ja so Sachen wie, ihr habt keine Demokratie mehr. Also ich werde dann irgendwie stehen geblieben. Ne? So, oder Aliens finde ich komisch. Sollte man vielleicht in 200 Jahren nicht mehr sagen. Also ne, dieses Stehen geblieben in dem Moment, in dem das halt festgehalten wird, aber so ein bisschen was behalten.
Ja, aber dann mit Ablaufdatum irgendwie.
Mit Ablaufdatum, weiß. Vielleicht so, mit Ablaufdatum.
Du darfst jetzt hier, weißt du, ich durfte früher, damals ist meine Oma leider sehr früh gestorben, aber ich zähle, ich habe sehr, also das war ganz schlimm für mich und ich durfte nochmal eben sie toll aufbereitet nochmal zu ihr und Tschüss sagen. So. Und wenn das so ein klares betreutes Ablaufdatum hat, okay, vielleicht. Vielleicht lasse ich mich dran drauf ein, aber jetzt gerade denke ich, ist irgendwie, wir machen damit wieder so eine Tür auf. Zumindest in unserem Kulturraum, muss man ja auch mal sagen, wie wir mit Toten umgehen und so. Ich fühle es nicht.
Naja, vielleicht aber diese Debatte oder Diskussion oder wie wir mit Tod umgehen hier in Deutschland ist sowieso fragwürdig. Vielleicht kann das auch mal nochmal wieder auf ein neues Level bringen oder auch nochmal eine andere Perspektive bringen. Da bin ich nicht so tief drin, aber ich finde es ein wichtiges Thema.
Voll cool.
War super spannend. Dafür müssen wir mal einen ganz eigenen Podcast machen. Das machen wir mal eine eigene Folge. Da machen wir uns mal schlau. Weil ich hatte nämlich neulich auch mit einem Bestattungsunternehmen durch 1000 Ecken Kontakt gehabt und die sind, glaube ich, auch da so ein bisschen offen für was kommt. Ne? So, ich habe auch mal neulich auf dem Friedhof einen QR-Code gesehen, wo man dann einfach nochmal so drauf gehen konnte, um was zu erfahren über denjenigen.
Gehst du auf den QR-Code und dann spricht der Tote zu dir. Oh.
So, ich habe mich das dann nicht getraut. Ist das nicht lustig? Weil ich dachte, es ist halt nicht jemand, den ich nicht. Also
Also was ich schon erlebt habe auf Beerdigung, dass ein Audio von dem derjenige verstorben ist, abgespielt wurde, weil der das sich gewünscht hat. Das fand ich auch schon schwierig.
Ich würde so Jokes hinterlegen. Das heißt, die Leute gehen so vorbei und dann mache ich so buh durch so.
Dann gehen wir bald über die Friedhofe und überall unterhalten sich dann die KIs der Verstorbenen miteinander. Oh okay. Gott. Okay, jetzt wollen wir aber nicht diesen Podcast hier so abschließen.
Nein.
Das ist, ja,
wir
aber
das, wir schließen
das schön ab. Aber es würde mich auch natürlich interessieren, wie eure Community über über unser Thema davor denkt. Was für Erfahrungen Sie mit Ärztinnen und Ärzten gemacht haben, das würde mich total interessieren. Und was Sie sich wünschen. Genau, was Sie sich wünschen. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback. Ihr könnt mir auch gerne schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Auf
jeden Fall. Wir werden alle Informationen zu dir, zu deinem Podcast, zu deiner LinkedIn-Seite und was du nicht uns alles zur Verfügung stellst, setzen wir in die Shownotes. Das heißt, ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr dürft auf jeden Fall Alexandra ansprechen, wenn euch das Thema jetzt gepackt hat. Ich habe gerade gedacht, wir machen vielleicht auch bei LinkedIn noch eine Umfrage und hoffen auf Transparenz, so wie viel, ne? Analysierst du schon mit ChatGPT? Nimmst du den mit zu deinem Arzt oder deiner Ärztin? Ja. So wie ich das getan habe. Ich habe tatsächlich heute mitgenommen, ich möchte meinem Chirurgen das gestehen und ihm meine aktuellen Erkenntnisse geben, um ihn aber auch zu bestätigen, ey, ChatGPT und du, ihr seid euch einer Meinung. Ist ja auch mal ein schönes Feedback.
Ja, und das musst du mir mal sagen, wie er reagiert.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, also herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Das war super spannend.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Das Thema ist einfach, wie in allen Bereichen, das nehme ich auch für mich wieder mit, es ist überall Bedarf. Wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Bildung, Schulung, KI-Kompetenzen sind jetzt ein Muss, damit wir überhaupt mal anfangen können, gemeinsam über Lösungen zu sprechen und die umzusetzen. Vielen Dank. Gebt uns doch gerne 5 Sterne, wenn euch das gefallen hat. Helft uns auf Platz 10 zu kommen oder in die Top 10 der Philosophie- und Gesellschaftscharts. Ja, im Moment streifen wir das immer mal wieder. Und mit 5 Sternen helft ihr uns auf jeden Fall dabei. Und fleißig hören natürlich. Teilt das mit euren Freunden oder vielleicht auch mit Bekannten, wo ihr wisst, dass die ganz viel mit ChatGPT zu ihren Diagnosen schreiben und sprechen. Vielleicht ist das genau der Moment, diese Podcast-Folge weiterzuleiten. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und einschaltet auf nächste Woche Dienstag. Und jetzt
tschüss!
Und zum fluffigen Ausstieg kriegt ihr jetzt auch nochmal ein Suno-Musikstück, was wir letzte Woche mit euch live produziert haben. Da konnten wir euch nicht alle Ergebnisse teilen, also kommt hier eins davon.
Yo, yo, yo! Yo, 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 yo. Ich wunder mich über gar nichts mehr. Künstliche Köpfe reden hier, Daten tanzen wie Papier. Keiner fragt, warum. Ja, 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 ja. Gar nichts mehr. Ich wunder mich über gar nichts mehr. Kai macht Beats, macht Kaffee her. Ich wunder mich über gar nichts mehr.
Scratch it up, scratch it down. A-Flows in every town.
Podcast läuft, ich lach mich krumm. Gar nichts mehr.
Gar nichts, warum?
Ja, 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 ja. Ich wunder mich über gar nichts mehr.
Ja, 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 ja.